Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Ja, schauen wir mal. Das ist die Ende Juni-Ausgabe von Peace on Air hier bei Radio Free FM. Und wir beschäftigen uns heute mit zwei unterschiedlichen Themen. Nämlich einmal für uns geradezu legendär, weil sie mittlerweile regelmäßig mittwochs viele, viele Male läuft seit 2022. Die Friedensmahnwache, die Ulmer Friedensmahnwache. Und wir beschäftigen uns im zweiten Teil mit dem Thema Kriegsdienstverweigerung, mit dem Thema Wehrdienst, Wehrdienstverweigerung. Auch das ja ein höchst aktuelles Thema. Und wir haben zu all dem drei Studiogäste hier. Also sind bei guten Temperaturen wirklich ordentlich auch hier personell besetzt. Und ich würde jetzt Hans, Dietmar und Eva bitten, ganz kurz zu sagen, wer sie sind. Hans, fangen wir mit dir an.
Ja, ich bin der Hans und bin gelernter Schreinermeister. Ich liebe das Handwerk und selbst arbeite ich aktuell als Werklehrer mit Schülern, die ein Handicap haben. Ich bin Spätverweigerer und habe 7 Jahre nach meiner Zeit als Wehrpflichtiger verweigert. Soweit, glaube ich.
Soweit. Danke. Dietmar.
Ja, mein Name ist Dietmar Schlecht-Nemrich. Ich habe, wie Hans eben auch, vor vielen, vielen Jahren verweigert als Spätverweigerer. Also ich war bei der Bundeswehr und war lange Zeit Lehrer, bin aber seit kurzem im Ruhestand und habe mir dann neues Betätigungsfeld gesucht. Und dann war da so eine Frage in der Presse, ob da nicht jemand bereit wäre, da auszuhelfen. Und dann war sofort für mich klar, ich mache da mit.
Sehr gut. Eva.
Ja, mein Name ist Eva. Ich habe nicht verweigert. Ich musste noch nicht verweigern damals, als ich jung war.
Ich habe gearbeitet. Ändern sich die Zeiten.
Ne? Ja, ich habe gearbeitet als Sonderschullehrerin. Und nachdem dann unsere drei Töchter größer waren, bin ich dann auch wieder so eingestiegen hier in Friedensinitiativen hier in Ulm. Ich war bin bei Amnesty International und in der Ulmer Stolperstein-Initiative. Und jetzt bin ich eben aktiv bei der Ulmer Friedensmahnwache.
Ja, mein Name ist Lothar Häusern und ich bin dafür zuständig, dieses Gespräch auch hoffentlich in Gang zu halten und in Gang zu bringen. Eva, fangen wir zwei miteinander an. Du bist seit wann jetzt zuständig mit einigen anderen in der Organisation, in der Durchführung, überhaupt auch in der Ideenentwicklung immer weiter, was die Ulmer Friedensmahnwache angeht. Wann begann das Ganze denn?
Also die erste Ulmer Friedensmahnwache war Ende November 2022 und mittlerweile treffen wir uns zum 183. Mal am vergangenen Mittwoch. Jede Woche, jeden Mittwoch um 17 Uhr am Neuen Brunnen und stehen eine halbe Stunde für den Frieden. Ja, wir haben angefangen im November 22, das war das Jahr, als dieser Krieg in der Ukraine begann. Und wir in den verschiedenen Friedensorganisationen nicht damit gerechnet hatten, dass Russland diesen Schritt tut. Und jetzt muss ich vielleicht ausholen.
Wir haben alle Zeit.
Also es gibt in Ulm eine Koordinationsgruppe Frieden, die bis dahin in erster Linie die Ulmer Friedenswochen vorbereitet und organisiert, die jeden September hier in Ulm stattfinden. Und in dieser Koordinationsgruppe Frieden treffen sich von allen friedenspolitisch engagierten Initiativen und Organisationen jeweils 1-2 Vertreter, die sich zusammensetzen, um bestimmte Sachen vorzubereiten, eben die hauptsächlich die Friedenswochen, aber eben vielleicht auch mal eine andere politische Aktion starten wollen. Und wir standen eigentlich da und haben gesagt, wie können wir das sichtbar machen, dass wir nicht diese Politik teilen, die von unserer Regierung ausgegangen ist bezüglich Russland, dem Umgang mit Russland. Wie können wir unsere Position hier in Ulm deutlich machen?
Das heißt insbesondere das Thema Rüstungsexporte und all dies auch anders nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen.
Genau,
wie wir andere Möglichkeiten diesbezüglich, die in weiten Teilen regierungsoffiziell und in der ganzen politischen Szenerie der Bundesrepublik in weitgehenden nicht thematisiert worden sind.
Wie können wir als Friedens, engagierte
auch als
Menschen,
Bürgerinnen und Bürger,
sichtbar werden und unsere Position deutlich machen. Und dann hat sich eben eine kleine Gruppe gebildet und wir haben uns dann entschieden, wir machen jeden Mittwoch, wir versuchen das mal, wir fangen an mit einer Mahnwache, eine halbe Stunde, wir haben einen Flyer entwickelt, wir haben Unterstützer gesucht. Ich kann ja mal nennen, wer alles unsere Friedensmahnwache unterstützt. Das ist einmal die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner e.V., also DFGVK, die Friedenswerkstatt Ulm e.V., der politische Stammtisch 13, Sicherheit Neu Denken, die Ulmer Ärzteinitiative, EPPNW, das Ulmer Netz für eine andere Welt, der Verein für Friedensarbeit und der Verein Ulmer Weltladen. Das sind alles diese Initiativen, die uns jetzt auch auf unserem Flyer unterstützen, bei der Friedensmahnwache zum Teil auch dann dabei sind. Ja, und wir haben eben unsere Forderungen.
Das wäre aber, Eva, lass mich gerade nochmal nachfragen, das wäre jetzt aber nicht quasi ein geschlossener Kreis, dass man sagen, das sind die Organisationen, die haben es am Anfang bis zum heutigen Tage quasi mit unterstützt. Aber grundsätzlich, verstehe ich das richtig, gibt es auch schon so eine Offenheit, wenn andere sich beteiligen wollen, dann können sie das gerne auch tun, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also wir haben gestartet mit 10 Menschen, gerade aus diesem Initiativkreis heraus, und haben sich dann einfach jetzt immer mehr Menschen auch angeschlossen. Mittlerweile sind wir so im Schnitt 20 bis 25. Und es kommen auch Menschen, die in keiner politischen Organisation sind, in keiner Initiative, aber die einfach diese Mittwochssituation nutzen und sagen, dann können wir wenigstens kommen und unsere Haltung zeigen und einfach zeigen, dass wir eine andere Position haben als die Regierung und unseren Protest ausdrücken.
Du hast schon gesagt, insgesamt jetzt 183 Mittwoche, die stattgefunden haben mit den Friedensmahnwochen. Das heißt, man kann sagen, es gab fast keine Ausnahme.
Es gab eigentlich keine Ausnahme, außer Heiligabend und Silvester, wo wir dann gedacht haben, das brauchen wir uns jetzt nicht hinstellen. Aber sonst, wenn es regnet, wenn es kalt ist, wenn die Sonne scheint, wir haben das jetzt immer durchgezogen. Und immer wenn dann so kurze Fragen auftauchen, ja, wie lange sollen wir denn das noch machen? Dann sagt sicher irgendjemand, nein, wir müssen weitermachen. Die Situation hier in Deutschland, in der Welt, die wird immer schwieriger und bedrohlicher. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das tun.
Wie groß kann man sich denn, das wird sicher immer wieder mal unterschiedlich sein, mit wie viel habt ihr angefangen, die beim allerersten Mal dabei gewesen sind? Wie hat sich das entwickelt? Wie gesagt, bei aller sicher Unterschiedlichkeit von Mal zu Mal.
Also wir sind am Anfang ungefähr 10 gewesen und wir sind jetzt mittlerweile im Schnitt immer 20, manchmal sind wir 25. Das kommt immer drauf an. In der Ferienzeit kann es sein, dass es weniger sind. Manche sagen auch im Winter, es tut ihnen nicht gut, eine halbe Stunde in der Kälte zu stehen. Ja. Aber in der Regel sind wir auf alle Fälle 20 Leute.
Genau. Und wie muss man sich den Ablauf vorstellen? Du sagst 30 Minuten, also eine halbe Stunde, jeden Mittwoch 17 bis 17.30 Uhr. Wo haben wir das überhaupt schon gesagt?
Ja, am Neuen Brunnen, zwischen Bahnhofstraße und Hirschstraße.
Also Fußgängerzone.
Fußgängerzone, ja. Genau, da haben wir unseren Platz und wir machen in der Regel ein Peace-Zeichen auf den Boden. Im Winter, wenn es dunkel ist, mit Kerzen. Im Sommer malen wir es einfach so mit unserer Straßenkreide aus. Manchmal haben wir es auch schon mit Blumen gelegt. Das liegt dann immer so, ob so eine Initiative gestartet wird für uns. Ja, wir beginnen mit einer Begrüßung und dann spricht einer von uns einfach ein paar Worte zur aktuellen Situation. Wir haben auch manchmal ein Gedicht, was wir vorlesen. Wir haben Musik, manchmal ist es Live-Musik. Wenn Live-Musik ist, ist es natürlich immer besonders gut, weil dann die Leute doch noch mehr stehen bleiben, unsere Passanten, die vorbeigehen. Und ja, es hat sich jetzt in diesen bald vier Jahren doch ganz viel entwickelt. Es wurden Schilder geschrieben, gemacht, die einfach da sind, die wir halten können. Es wurden Transparente entwickelt und entworfen und die ganz groß sind und wo einfach als Überschrift steht, ja, hier ist die Ulmer Friedensmahnwache. Ja, wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, wir sind sehr offen. Jeder kann kommen. Ja, das habe ich
genau,
schon gesagt.
Genau.
Ja.
Es ist kein geschlossener Kreis, sondern natürlich gerne und immer wieder, dass auch noch neue dazukommen können.
Ja, wir haben mittlerweile ja auch einen Lautsprecher. Wir haben ohne Lautsprecher angefangen. Und es ist einfach unglaublich, wenn ich dann um 3:45 mich daheim auf den Weg mache und ich gehe hin zum Neuen Brunnen und ich weiß, ja, der eine bringt den Lautsprecher mit, der andere hat die Schilder dabei. Vielleicht kommt Thomas und macht Musik. Wenn nicht, dann haben wir aber auch über unseren Lautsprecher können wir Friedenslieder abspielen lassen. Irgendjemand hat immer irgendwas auch als Text dabei. Wir brauchen das eigentlich gar nicht mehr groß im Vorfeld absprechen. Meistens mache ich die Begrüßung und ich mache meistens dann auch den Schluss. Und die andere Zeit, wo eben keiner spricht, versuchen wir mit den Passanten Kontakt aufzunehmen, wenn wir sehen, dass da Interesse ist. Wir haben aber auch da mittlerweile unsere Wahrnehmung hat sich verändert. Die Menschen bleiben eher stehen, lesen unsere Plakate, wenn sie nicht das Gefühl haben, wir kommen gleich auf sie los, gestürmt und wollen ihnen irgendwas erzählen oder ihnen gleich was in die Hand drücken. Dann bleiben sie stehen, wir stehen im Halbkreis und lesen unsere Plakate. Ja.
Dann würde ich vorschlagen, Eva, nachdem du mir gerade das Stichwort Musik zugeworfen hast, wir können hier nicht auf Thomas warten, kommt er oder kommt er nicht, von daher sind wir vorbereitet, haben sehr selbst gut was mitgebracht. Und ich würde jetzt schon auch einen Klassiker gerne einspielen von Joan Baez, Diego Contreras, ein Lied aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Ja, über die Friedensmahnwachen, mittlerweile 183, die jeden Mittwoch hier in Ulm von 17 bis 17.30 Uhr stattfinden, seit 2022, sprechen wir im ersten Teil der heutigen Peace on Air, des Ulmer Friedensradiosendung, in dem Fall mit Eva. Wir hatten, Eva, gerade vor der Musik vor Joan Baez drüber gesprochen. Deine Erfahrung auch mit der Reaktion der Passanten. Das ist mitten in der Fußgängerzone, wo auch immer die Friedensmahnwache stattfindet. Und du hattest gerade gesagt, also die Leute schauen sich lieber die Plakate an. Haben es nicht so gern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wenn sie direkt auch angesprochen werden. Kannst du noch mal ein paar Erfahrungen uns mitteilen?
Ja, also das ist bestätigt so, dass die Menschen dann die Plakate lesen, wenn sie eben nicht das Gefühl haben, wir kommen auf sie zu. Mhm. Wir haben es dann trotzdem auch manchmal gemacht. Wir hatten zum Beispiel am Hiroshima-Tag Kraniche gefaltet und wollten die gerne den Passanten verteilen und haben gemerkt, dass sie alle sehr, sehr skeptisch waren, wenn wir mit unseren Körbchen mit den Kranichen auf sie zugegangen sind und sie haben gedacht, sie müssen jetzt hier was kaufen und dann haben wir ihnen aber gesagt, nein, wir wollen ihnen den Kranich schenken und wir haben ihnen die Geschichte erzählt, weshalb wir ihnen den Kranich schenken. Aber da merkt man einfach, dass die Menschen doch sehr vorsichtig sind, wenn man auf sie zugeht und selbst wenn man nur einen Flyer in der Hand hat.
Ich meine, es ist ja auch kein unproblematischer Ort, weil die Leute tatsächlich programmiert sind. Üblicherweise hier Straße rauf und runter, dann eher auf die Einkaufsmeile. Also habe ja auch mal meine Erfahrung gemacht in früheren Jahren, also mit Engagement, mit Flohmärkten und was man alles, also zu glauben, dort sei ein idealer Ort, ist auch möglicherweise eine Fehleinschätzung, weil wie gesagt, die Programmierung dann auch in den Köpfen eine ganz andere ist.
Ja, man will einkaufen gehen, quasi zwischen dem Einkaufhaus und dem Drogeriemarkt hin und her. Und
das darf ich jetzt nicht vergessen.
Dann stehen da welche und haben aber auch dann auch noch ein schwieriges Thema. Wir haben ja jetzt kein Wohlfühlthema, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Wir haben sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gibt natürlich auch die Reaktion, dass die Menschen vorbeilaufen und abwinken und sagen, ja, morgen steht eh der Russe vor der Türe, ich weiß gar nicht, was ihr hier wollt. Bis aber auch die Reaktion, wir sind froh, dass ihr das tut und wir unterstützen das. Auch wenn wir nicht dastehen, aber wir sind eurer Meinung und wir unterstützen eure Haltung. Was immer ganz schön ist, wenn uns was Besonderes einfällt, wie wir die Friedensmahnwache gestalten können. Entweder wenn wir das Peace-Zeichen mit Blumen auslegen, dann hat es nochmal einen ganz anderen Hinschau-Effekt.
Kannst du ein bisschen was zu den Themen sagen? Naheliegenderweise 2022 begann das Jahr. Da war sicher das Ukraine-Thema im Mittelpunkt.
Das war im Prinzip der Anfang, dass wir gesagt haben, ja, Ukraine, Russland, wir wollen die Situation anders anschauen, als das eben von der Regierungsseite her gemacht wird. Ja, 23 kam dann der Konflikt in Palästina, in Israel dazu, der uns ganz arg beschäftigt hat. Es kamen dann eben auch in unserer Mahnwache junge palästinensische Studenten, die uns auch gefragt haben, ob wir sie nicht unterstützen können. Und letztendlich waren ganz viele von der Mahnwache auch dabei, die diese Aktion Shut Elbit Down unterstützt haben, also die jungen Palästinenser unterstützt haben, indem man auch eben zu Elbit gelaufen ist, zu der israelischen Rüstungsfirma, und da protestiert hat. Ja, das war eigentlich ganz, ganz wichtig. Und ich denke, diese jungen Leute waren froh, dass sie bei uns auch Werbung machen konnten, für ihre Sache einstehen konnten und wir sie da unterstützt haben. Ansonsten versuchen wir natürlich so aktuelle Jahrestage wie Hiroshima-Tag als Thema zu nehmen. Oder jetzt am 8. Juli ist der Tag Mayors of Peace, for Peace, der Friedensbürgermeister, die sich gegen den Einsatz von Atomwaffen aussprechen. Und unser Bürgermeister ist auch ein
Ulmer Oberbürgermeister.
Ja, das ist ein Amt, das sich wohl vererbt. So habe ich das gelernt.
Das heißt, es geht quasi mit dem Amt und nicht mit der Person.
Genau,
es geht mit. Das Amt hängt dann an der Person.
Ja, genau. Ja, so sind die Reaktionen dann einfach auch auf das bezogen. Ja.
Und Martin Ansbacher, der Ulmer OB, war, glaube ich, auch schon mal beteiligt ist jetzt völlig übertrieben, aber er hat mal einen Besuch abgestattet.
Er hat uns einmal besucht, ja, und hat auch ein paar Worte an uns gesprochen und dann war es gut so.
Als Friedensbürgermeister.
Als Friedensbürgermeister. Vielleicht kann ich noch was erzählen, was mich sehr berührt hat. Einmal eben auch an unserer Mahnwache hat sich das war gerade, ja, nein, der Konflikt in Gaza ist ja immer noch da. Es hat sich ja nichts verändert. Aber Bettina hat sich damals als palästinensische trauernde Mutter mit Tuch und Umhang verkleidet oder angezogen, hat sich auf eine Kiste gesetzt, hatte einen weißen Leichensack vor sich als Symbol für ihr totes Kind und hat diese trauernde Mutter dargestellt. Und dieses Bild in der Fußgängerzone hat die Menschen ganz arg berührt. Wir haben das dann gemerkt, sie sind stehen geblieben, sie sind wirklich stehen geblieben und haben einfach nur geschaut, haben dieses Gefühl dieser trauernden Mutter an sich rangelassen. Und mir ist dann bewusst geworden, es geht nicht oft um die lauten Parolen, die man natürlich hätte auch rufen können, sondern dieses Bild dieser trauernden Mutter um ihr Kind, da konnten sich ganz viele Passanten eben mit solidarisch fühlen und sagen, ja, so wie würde es denn mir gehen, wenn mir so was Schlimmes passiert? Und dann kamen sogar zwei Jungs, eigentlich zwei coole Jungs, die kamen dann plötzlich mit einer Blume und haben die Bettina quasi überreicht für ihr Kind oder für diese Geschichte. Ja, das hat uns alle ganz arg berührt. Das passiert eben auch auf so einer Mahnwache.
183, ja. Wahnsinn. Eva, das Thema Wehrdienst, Deserteure, Kriegsdienstverweigerung hat auch schon mal, Frage, bei euch eine Rolle gespielt?
ja, seit diesem Jahr ist es eben auch bei uns das Thema, dass wir da auch immer wieder mal auch in unserer Ansprache darauf hinweisen und da versuchen, Werbung zu machen. Wir hatten auch schon Flyer von der DFGVK, die wir verteilt haben, wo eben die Kontaktadressen draufstehen und sich junge Männer hinwenden können. Wir haben gemerkt an der Mahnwache, dass es sehr, sehr schwierig ist, für die jungen Leute sich da zu öffnen und diesen Flyer entgegenzunehmen. Aber wir haben das Thema auf dem Schirm und ich denke, wir werden es auch weiterhin als Thema haben. Und es wird ja auch in Zukunft, denke ich, ein großes Thema werden.
Dann darf ich jetzt mal zum Abschluss unserer Runde nochmal fragen. Ihr habt einen Flyer, es gibt eine Webseite, korrekt, an der man ein bisschen was sehen kann. Ja. Klar ist, man trifft sich jeden Mittwoch um 17 Uhr.
Egal, ob es stürmt oder
egal, ob es stürmt oder die hagelt Sonne, oder was auch
Sonne
immer.
Sonne scheint bei 35 Grad. Genau, wir haben eine Webseite, da kann man schauen, ob es was Aktuelles gibt. Das ist www.friedensmahnwache-ulm.de.
Das lässt sich ja relativ leicht merken. Genau. Und da kann man dann noch ein bisschen was Näheres sehen, auch den Aufruf dazu und überhaupt das, was du gerade berichtet hast,
ja,
und erzählt hast. Gut, Eva, vielen Dank. Ich fürchte, wir werden noch angesichts der gesamtpolitischen Situation noch viele Mahnwachen wahrscheinlich erleben müssen, sage ich mal dezidiert. Und die Notwendigkeit ist mehr denn je auch vorhanden diesbezüglich. Nochmal vielen, vielen Dank an dich. Und da spielen wir jetzt eine nächste Musik, eine mit uns sehr eng verbundenen Gruppe Sirius.
Ja, ich möchte auch Danke sagen, dass ich das heute hier erzählen durfte. Und ich möchte nur alle ganz herzlich einladen, einfach zu kommen am Mittwoch. Man muss nicht jeden Mittwoch kommen. Aber vielleicht hat man heute eben mal Zeit, heute diesen Mittwoch. Und dann kommt man vorbei und stellt sich einfach eine halbe Stunde mit uns gemeinsam hin. Eine halbe Stunde für den Frieden. Ich finde, das ist ein ganz schöner Slogan.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Eva. Das war die Gruppe Sirius, die auch eng mit uns, mit dem Peace on Air Radio bei Radio Free FM verbunden ist. Und wir lenken jetzt über, oder ich werde überlenken zum zweiten Teil unserer heutigen Ende Juni-Sendung. Gerade hatten wir es mit Eva, die über die Friedensmahnwache, die seit späten Jahr 2022 mittlerweile jeden Mittwoch stattfindet hier in Ulm, hatte gerade berichtet und wir haben darüber gesprochen. Und da war am Ende schon das Thema Kriegsdienstverweigerung, Wehrpflicht, die neue Diskussion darüber. Wir haben jetzt zwei Kollegen hier im Studio, Hans und Dietmar, die sich wieder mit diesem Thema befassen. Ihr seid, wie habe ich es vorhin richtig verstanden, Spätverweigerer. Dietmar, das muss man vielleicht doch noch mal erläutern. Was ist ein Spätverweigerer?
Ja, okay, vielleicht steigen wir tatsächlich so ein bisschen auch in die Geschichte ein. Also es gibt seit Anfang der Bundeswehr, also seit 1956, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Und das war bis 1983, ich muss gestehen, ich musste da auch nochmal nachgucken, wann das genau war, gab es da einfach diese Ausschüsse. Man musste da vor einem Ausschuss sagen, warum man da jetzt nicht mehr
Gewissensentscheidung war der entscheidende
Entscheidung treffen. Ja. Und dann wurde das für Ungediente auf jeden Fall vereinfacht. Man musste dann ab 84 dann nur einen schriftlichen Antrag mit Begründung schicken für sogenannte Spätverweigerer. Also das war so ein bisschen auch ein interner Begriff von uns. Das sind also die, die gerade bei der Bundeswehr sind, Soldaten, oder die waren und jetzt als Reservisten eigentlich noch Teil der Armee waren. Die nannten wir die Spätverweigerer. Und die haben natürlich ein bisschen andere Geschichte, weil die haben sich ja erstmal dafür entschieden und haben dann irgendwie Erfahrungen oder was auch immer gemacht. und haben dann letztendlich eine 180-Grad-Drehung dann gemacht und haben dann verweigert. Und für die speziell hat sich dann eben so Anfang der 80er Jahre eine Gruppe gebildet, die Spätverweiger in Ulm, und die hat viele Jahre gearbeitet, erst in der Kronengasse und nachher im Haus der Begegnung. Der Pfarrer Dietrich war da sehr aufgeschlossen. Und hat
der damalige Geschäftsführer auch das Haus.
Der ehemalige Geschäftsführer, genau, und hat uns da Tor und Tür geöffnet oder Raum geöffnet. Und genau. Und mit dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011 hat sich natürlich alles verändert. Und jetzt hat sich natürlich mit dem neuen Wehrdienstgesetz oder mit dem sogenannten Wehrdienstmodernisierungsgesetz jetzt wieder die ganze Lage verändert.
Hans, vielleicht, entschuldige dich mal, ganz kurz, dass wir auch da nochmal eine Begriffsklärung machen. Wehrdienstverweigerung, Kriegsdienstverweigerung. Hans, vielleicht kannst du eine kleine Aufklärung bieten.
Okay, das ist im Prinzip relativ einfach. In der Sprache des Krieges oder in der Sprache des Militärs wird natürlich ein Stück weit die Wahrheit auch schnell beschönigt. Und letztendlich, wenn es heißt Wehrpflicht, das klingt also recht harmonisch und eine Pflicht und ich wehre mich dagegen, aber tatsächlich ist es einfach Kriegsdienst. Und so ist es auch im Grundgesetz geschrieben. Rein auf das kann man sich beziehen. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und das ist so ein Kernsatz. Und wer hier anerkannt wird und kann seine Gewissensnöte darlegen, da sagt die Bundeswehr natürlich, naja, wer im Kriegsdienst nicht zu verwenden ist, den brauche ich auch nicht zur Wehrpflicht heranziehen. Und so, also man kann nicht die Wehrpflicht verweigern, sondern man kann nur den Kriegsdienst verweigern. So rum.
Okay, dann haben wir das auch noch geklärt. Aber Dietmar, du warst gerade schon im Luftholen, als ich dann nochmal dazwischen gegangen bin, um diese Frage zu klären.
Ja, ich wollte einfach auch so ein bisschen historisch, weil da schon vorhin mal die Rede drauf kam. Also wir sind dann eben jahrzehntelang eigentlich aus der Beratung draußen gewesen. Und ich weiß auch gar nicht, ob wirklich in den letzten Jahren aktuell Soldaten und Reservisten verweigert haben. Aber dann habe ich eben Ende letzten Jahres gelesen, dass als dieses Wehrdienstmodernisierungsgesetz am 1. Januar, das war ja schon länger in der Planung und war schon bekannt in der Presse und so, dass ich da dann plötzlich Leute auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, ja, okay, da will ich nicht mitmachen. Und da kamen dann Anfragen, vor allem an die DFGVK, die ist eigentlich seither die große Gruppe, die Verweigerer, Kriegsdienstverweigerer berät.
Das war schon traditionell, ne?
Ja, aber jetzt wirklich auch, es gibt eigentlich fast nichts anderes, so mein Gefühl. Und die haben dann eben in der Zeitung eben veröffentlicht, dass die Zahlen steigen und dass die jetzt im Prinzip nicht mehr nachkommen, die alle zu beraten. Und das war dann halt für mich so der Ansatzpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich wollte jetzt in Rente irgendwas Soziales, irgendein Ehrenamt machen. Und dann habe ich gedacht, wenn nicht das, was dann? So ungefähr. Genau. Und vielleicht auch nochmal so ganz kurz historisch, also diese Spätverweigerer, die haben sich eben auch in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, ganz stark auch mit dem Thema Desertion auseinandergesetzt. Und wir haben ja dann auch in Ulm hier ein Deserteur-Denkmal errichtet vom Roxy damals, unerlaubterweise. Wir mussten das dann entfernen, war dann jahrelang in einem Privatgarten in Ludwigsfeld. Und seit einigen Jahren steht es jetzt eben im Lehrer Tal, ganz in der Nähe von den ehemaligen Schießplätzen, wo also tatsächlich auch Deserteure erschossen worden sind. Und das hat jetzt natürlich wieder so eine gewisse Bedeutung auch bekommen, weil es gibt ja auch Länder wie zum Beispiel Ukraine oder Russland, wo es das Recht auf Kriegsdienstverweigerung nicht gibt, wo eigentlich nur die Chance ist, abzuhauen und zu desertieren. Und deshalb ist das für uns jetzt so ein größeres Sammelbecken, sage ich jetzt mal so.
Gab es denn nicht auch den Besuch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
genau,
von ukrainischen und russischen Menschen, die hier nach Deutschland gekommen sind, um eben nicht in den Kriegsdienst gehen zu müssen?
Es gibt ein paar so Initiativen in Deutschland, die das von hier aus versuchen, da Fluchtwege zu öffnen und die zu unterstützen. Und da war tatsächlich, gibt es eine Gruppe in Aalen, die da engagiert ist, und die haben es geschafft. Und die wollten sich eben dieses Deserteurdenkmal im Lehrertal auch mal angucken. Und die kamen dann zu Besuch. Und musste denen dann auch ein bisschen was erzählen über das Deserteurdenkmal. Und ich muss sagen, also mir stand die Träne in den Augen, wo ich die dann da so sitzen sah. Wir haben zusammen Tee getrunken und da saß dann Russe und Ukrainer nebeneinander. Man sieht ja gar nicht, wer ist wer. Und ich mir dann plötzlich in den Kopf geschossen ist, eigentlich müssten die jetzt aufeinander schießen. Und was für ein Glück ist doch, dass die jetzt da zusammensitzen und zusammen Tee trinken können.
Wie verhält sich denn die Bundesregierung diesbezüglich?
Das weiß ich nicht, muss ich gestehen. Also auf jeden Fall, was ich weiß, dass eben diese Deserteure nicht irgendwie automatisch irgendwie als Asylbewerber oder so anerkannt sind. Ja, also ich weiß jetzt keine Zahlen oder so.
Aber das ist auch mein Kenntnisstand, dass die Bundesrepublik Deutschland sich dem verweigert. Also der Anerkennung als Asylgrund, also im Sinne der politischen Verfolgung. Was schon eine makabre Geschichte ist. Also wenn man jetzt sieht, was da Menschen erfahren müssen in den Kriegsschauplätzen und dann versuchen, dem zu entgehen. Und die Geschichte des Deserteurdenkmals, du hast es gerade angerissen, ist ja auch eine Jahrzehnte, kann man sagen, lange, bis es jetzt tatsächlich an diesem historischen Platz, wo die Erschießungen dann auch stattgefunden haben, jetzt im Lehrertal auch stehen konnte. Und wir ja auch in diesem Jahr wieder den Beginn der Friedenswochen just an diesem Ort machen, wie auch schon im Jahr 2025. Und ich glaube, denkwürdiger kann es gar nicht sein. Ja, dann lass uns noch mal eine Musik einspielen. Und ich habe einen Klassiker dazu mitgebracht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Reinhard May und andere. Klassiker bei der Peace on Air Sendung hier bei Radio 4FM, Reinhard May und andere, meine Söhne gebe ich nicht. Da sind wir auch mittendrin jetzt in unserem Thema wieder, nämlich die Frage Beratung, welche Beratung kann ich machen, wo kriege ich tatsächlich auch Unterstützung, was muss ich tun, reden wir gleich drüber. Die Bundeswehr versucht auf jeden Fall mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln ihre Reihen aufzufüllen. Und dieser Tage ist jetzt eine YouTube-Serie gestartet worden. Der Titel dieser Bundeswehr-YouTube-Serie heißt Generation Wehrdienst. Und wir haben den Trailer, nicht jede einzelne von diesen Sendungen rausgezogen aus YouTube, und würden jetzt zur Einstimmung unserer nächsten Runde diesen Trailer mal einspielen.
Genau. Die Welt verändert sich. Und ich habe mich entschieden, nicht nur zuzuschauen. Viele haben mich gefragt, warum du? Warum ausgerechnet jetzt? Ich habe keine perfekte Antwort. Aber ich habe eine echte. Frieden passiert nicht einfach so. Jemand muss dafür einstehen. Viele meiner Generation haben das begriffen. Tausende denken gerade darüber nach.
Ich möchte selbstbewusster werden.
Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass es mich, glaube ich, ziemlich zerlegen wird in den nächsten Monaten.
Bis jetzt die Sache, wo ich mich am meisten denke, ach du Scheiße, also das ist ordentlich.
Ausführung!
Ich weiß nicht, wie das geht, bin ich ehrlich.
Das ist Scheiße, gebe ich mir nicht weiter.
Raus aus den Betten.
Ich wollte am Anfang auch aufgeben, ich dachte mir so, das ist nichts für mich schon so.
Das war Katastrophe, tut wirklich Katastrophe.
Alle wollen Frieden, aber nichts dafür tun.
Man merkt schon, dass man ein Zug ist und man sich unterstützt.
Ich wusste, ey, ich muss was für die Uniform machen.
Fühlt sich gut an. Fühlt sich sehr gut an.
Also wenn man drauf schaut, man denkt, naja, man geht ja so da, macht eine Rolle und das.
Ein Weg, den nicht jeder einschlägt. Und das hat mich dann noch mehr gereizt.
Nach 2 Stunden ging die Laune dann auch sehr schnell runter.
Die Straße, die wir gerade langlaufen, die existiert auf gar keinen Fall.
Okay, ab jetzt fängt das wirklich erst an.
War schon ein komisches Gefühl.
Es nimmt halt wirklich ein Menschenleben. Und das ist mir dann auch nochmal bewusst geworden.
Bei der Bundeswehr braucht man das Mindset. Ich kann es nicht, gibt's nicht.
Das ist kein Trend. Das bin ich. Das sind wir.
So aufgeregt, oder?
Bisschen
fein. Ja, so klingt das in der Werbung der Bundeswehr. Die neue YouTube-Serie Generation Wehrdienst, in der junge Männer und Frauen, so die Selbstdarstellung, über ihre Erfahrung in der neuen Grundausbildung berichten, von der Einkleidung bis zum Gelöbnis, Gefechtsausbildung, Biwak, all das kann man sich dann in mehreren Folgen anschauen. Da sind wir wieder mittendrin in unserem Gespräch. Hans und Dietmar, jetzt hatten wir ja auch in Ulm Schülerinnen und Schüler, die auf die Straße gegangen sind, die dagegen protestiert haben. Wie sind denn eure Erfahrungen? Ist es vor allen Dingen die Schülergeneration, die jetzt auch zu euch in die Beratung kommt?
Ja, also es ist durchaus gemischt. Es gibt Schüler, junge Leute, 17-Jährige, die sich melden. Aber erstaunlicherweise sind bei uns jetzt, aber vielleicht ist es ja typisch für Ulm oder so, viele 28-Jährige aufgeschlagen. Und die sind natürlich damals eben auch nicht gemustert worden und waren nicht beim Bund und hatten jetzt vielleicht die Sorge, dass sie doch gefragt werden, wobei die Frage, oder die Sorge ist jetzt nicht berechtigt. Die wollen ja jetzt erstmal die 17-Jährigen und gehen dann immer höher und wollen dann eigentlich dann mal Schluss machen, wenn die erwarteten Zahlen von 80.000 sollen ja noch dazukommen zu den bisherigen 180.000 Mann und Frauen. Wenn sie die erreicht haben, dann ist dann auch Schluss, vermutlich. Ja, also es ist eine bunte Mischung und es ist auch interessanterweise, ich habe das jetzt nicht bearbeitet, sondern der Hans, vielleicht kannst du das dann auch sagen, das hat mich sehr berührt, dass da ein Vater sich gemeldet hat für seine Kinder, gar nicht für sich.
Ja, kann ich gern davon berichten, wie sich ein Vater, der 2 Söhne hat, die 17 Jahre alt sind und sich bei mir gemeldet hat. Ich muss noch jetzt doch noch was dazwischen schieben. Dieser Trailer da von der Bundeswehr, also es macht mich sprachlos. Es macht mich sprachlos. Ja. Das ist hochprofessionell, wie da wirklich in die Köpfe ein Bild erzeugt wird. Was völlig fehlt, ist das, dass ich jemand anders töten muss. Ja. Es geht einfach darum, Waffen zu bedienen, um schneller, billiger und möglichst viel zu töten. Nichts anderes. Das muss man einfach sehen. Und das wird da völlig ausgeblendet. Und ich bin jetzt da ein bisschen... Aber um nochmal zu kommen
auf den... diesen Trailer, sondern insgesamt bei all diesen Werbungsgeschichten. Da werden Kinderfreizeiten mit der Bundeswehr, wie hier in Kelmünz, organisiert und. Also alles scheint ein Spiel zu sein und nicht das, was es tatsächlich ist, nämlich die Abrichtung zum Töten.
Genau. Und dieser Vater, der sich bei mir gemeldet hat, und geschrieben hat, er hat 2 Söhne und er hat sich mit denen Söhne unterhalten und sagt, schaut mal euch das genau an, was das bedeutet. Also hat einfach das Thema Krieg, Wehrpflicht zum Thema in der Familie gemacht. Beide Söhne haben aufgrund dessen dann einen Antrag gestellt, haben eine Begründung geschrieben und es ist ja so, wenn die Antragsteller jetzt mal eine Begründung von sich aus einfach mal zusammenfasst, dann lesen wir das mal durch, schauen uns das an und schauen, wie weit es anerkennungswürdig ist. Also wie weit passt es einfach auf diesen aktuellen Artikel, der nach wie vor gilt. Und das haben die dann auch gemacht. Und man spürt dann und merkt dann schon, die haben einfach sich auch nochmal die Mühe gemacht, die Arbeit gemacht. Man muss, jede Verweigerung ist für sich was ganz Eigenes. Man hat eine eigene Biografie, man hat eigene Werte gebildet. Und das ist so eminent wichtig. Natürlich ist es kurios, dass jemand sagt, wenn jemand sagt, er hat Gewissensnöte, Gewissensbisse, mit Gewalt gezwungen zu werden, Menschen zu töten, dass der das beweisen muss, dass er das nachweisen muss. Kein Soldat muss das nachweisen. Aber es ist so, und einerseits muss man froh sein, dass es die Gelegenheit gibt, die Möglichkeit, dass man das macht, und da unterstützen wir der. Ich möchte an der Stelle dann einfach vielleicht auch so einen kleinen Appell loswerden. Das hat mich eben von dem Vater so inspiriert. Gerade wir ältere Generationen, alle Väter, alle Mütter, nehmt dieses Thema in die Familien mit rein. Sprecht darüber. Die Familie, glaube ich, ist an der Stelle, oder wenn es auch gute Freunde, eine Clique ist, das Thema Ansprecher. Nicht nur sich berieseln lassen, was die Bundeswehr, was man jetzt gerade so gehört hat, sich da das einfach sprachlos oder widerstandslos über sich her ergeben lassen. Ich denke, gerade die Älteren haben den Erfahrungsschatz, den junge Menschen einfach noch nicht haben können. Ein 17-Jähriger hat den einfach noch nicht. Und ja, man muss einfach darüber nachdenken, ist man im Ernstfall wirklich bereit, auf andere Menschen zu schießen? Und da muss man sich ehrlich auseinandersetzen. Und danke für das Lied, das du vorher nochmal von Reinhard May, das ist
wichtiger denn je. Es war schon damals wichtig, aber es ist sowas von nach wie vor wichtig.
Ja.
Jetzt würde ich gerne nochmal zum Schluss danach fragen, wie sieht denn so ein Verfahren aus? Also was ist denn jetzt konkret auch zu tun? Wie sind die im Prinzip die Abläufe? Vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen darstellen.
Ja, als ich mir das überlegt habe, oder als mich kurz mal jemand gefragt hat, ist es jetzt eigentlich kompliziert, da zu verweigern oder so, dann habe ich so ein bisschen gestutzt und gesagt, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Also nein, weil es gibt ganz klare Vorgaben, also man muss einen Antrag stellen, das reicht aber dieser eine Satz, den der Hans da eben vorhin deutlich erwähnt hat, dass man aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigern möchte. Und dann muss man einen tabellarischen Lebenslauf anfügen, aber nur sehr grob. Das ist ja nicht so, dass man sich irgendwo bewirbt und da ein möglichst gut, tolles Bild von sich gibt. Also zum Beispiel auch kein Bild rein und so. Keine Handynummer, nur die wichtigsten Daten. Und dann die ausführliche schriftliche Begründung. Und das ist schon nicht so ganz einfach, das merken wir immer. Also ich habe noch nie irgendwie eine Begründung mal von jemand gehört, der das so von sich aus gemacht habe, wo ich gesagt habe, ja, schick's los. Oft neigt man da immer dazu, irgendwelche ethischen, moralischen Vorstellungen, die sich im Laufe des Lebens entwickelt haben, da zu bringen. Aber das nützt nichts. Es nützt auch nichts, irgendwie tolle Sachen sich bei KI ausdrucken zu lassen. Es gibt blöderweise auch Beratungsstellen, die nicht seriös sind, da muss man eben auch ein bisschen aufpassen. Es gibt eine, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, der heißt irgendwie KDV-Blogger. Und da ist meine Information.
Das heißt, es läuft dann übers Internet, oder?
Ja, übers Internet. Also da ist wohl noch niemand anerkannt worden, alle, die bei der DFGVK aber sich beraten lassen haben, sind alle anerkannt worden. Also da muss man schon, ich will jetzt keine Werbung für DFGVK machen, nur sensibel machen, dass es lauern da manchmal auch welche, die nicht so
ganz... Wobei, Dietmar, ich glaube, das kann man schon. Das kann man schon.
Okay, du. genau, also was eben Hans gesagt hat, man muss da irgendwie was machen, was eigentlich nicht geht. Man muss sich vorstellen, wie würde es mir im Kriegsfall gehen in dieser Situation? Ich müsste auf Befehl jemanden erschießen. Das kann man nicht vorwegnehmen, das ist theoretisch. Aber man muss da halt irgendwie deutlich machen, dass das auch ein Ringen ist und nicht irgendwie nur eine Überzeugung im Kopf, sondern dass es wirklich, also das heißt, wird immer betont, eine Gewissensentscheidung. Ja? Mein Gewissen sagt mir, ich kann jetzt nicht anders.
Das heißt aber, es ist auch für euch tatsächlich wichtig, jetzt nicht über das Internet irgendwelches Material zu verteilen, sondern tatsächlich auch mit den Einzelnen direkt ins Gespräch zu kommen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also wir haben ja diese Beratung gemacht in den 80er Jahren, da gab es noch kein Internet. Wir haben uns regelmäßig, ich habe es ja erwähnt, im Haus der Begegnung getroffen. Da, das war bekannt, der Termin, da sind die Leute gekommen, haben dann auch was vorgelesen, wo andere dann zugehört haben und vielleicht auch Anregungen bekommen haben oder gegeben haben. Jetzt ist es halt so, es läuft über E-Mail, die landen irgendwie bei uns. Es gibt eine Mailadresse, die kann ich ja nachher noch mal kurz sagen. Und die landen bei uns und sind aber relativ blank und wir beraten die dann eben. Und ja, und es läuft, ich habe ganz, ganz wenige bisher mit Zoom mal gemacht. Und wir hätten eigentlich die Möglichkeit, einen Raum zu bekommen, relativ günstig. Aber das haben wir jetzt noch gar nicht in Anspruch genommen. Vielleicht, wenn die Zahlen irgendwie noch mehr werden, dass wir das mal noch machen. Also das, ja, wie gesagt.
Ich darf vielleicht gar nur anfügen, diese Auseinandersetzung mit der Definition, was ist Gewissen, das wurde ja irgendwann mal gerichtlich festgelegt, also was ist mein inneres Gut und Böse, ist auch eine ganz wertvolle Sache für dich. Natürlich ist es Arbeit, aber für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, man wird deutlich gefestigter, man kriegt sich auch selber nochmal ganz anders in den Blick und weiß, das ist meine Sache und dass man da auch dazu stehen kann. Man muss jetzt nicht missionieren damit, aber man weiß, das ist meine Entscheidung und das gehört mir und das kann mir auch niemand wegnehmen. Das ist, finde ich, immer ganz wichtig. Das erlebe ich dann auch immer, wenn die Begründungen in einer zweiten oder dritten Form nochmal zurückkommen, da ist was passiert. Da ist nochmal der Blick nochmal geschärft worden.
Und was du auch vorhin schon mal gesagt hast, kann ich nur wiederholen, dass es auch in den Familien immer wieder ein Thema sein muss. Das ist ja nicht irgendein Abstraktum, sondern es ist eine ganz konkrete, letztendlich Entscheidung, die man treffen muss. Und es ist kein Kinderspielplatz, so wie das hier gerade klang. Du hast es ja nochmal in diesen Bundeswehrwerbungen, sondern es geht um ein richtig blutiges Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes. Mensch, vielen, vielen Dank, dass wir jetzt zumindest mal so eine Annäherung an das Ganze vornehmen konnten. Wir sind ja zum Glück alle hier in Ulm und können uns auch auf die Schnelle gegebenenfalls wieder verständigen, wenn es ein Anliegen gibt, wenn es von uns aus, von Peace on Air ein Anliegen gibt, das wieder weiterzuführen, dieses Thema, dann würden wir gerne wieder auf euch zurückkommen. Auch mit Eva, was wir vorhin hatten, mit den Friedensmahnwachen. Also es sind alles Ulmer, auch Ulmer Themen. Und insofern freue ich mich sehr, dass ihr heute hier wart. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und dann kann ich nur zum Schluss sagen, ihr hört uns wieder in 4 Wochen am 28. Juli. Und wir werden dann ein, wie man das so schön nennt, Best-of von unseren Jahren, seit es im Sommer 2024 die erste Peace on Air-Sendung gegeben hat. Werden wir einiges zusammenstellen, was uns beschäftigt hat, mit was wir umgegangen sind, welche Gesprächspartner und Partnerinnen da waren. Also insofern vielen Dank, dass ihr da wart. Wir hören uns hoffentlich wieder am 28. Juli.
Dankeschön, dass wir da sein durften.
Danke.
Danke.
Gerne. Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free FM.